Guten Abend, ich möchte alle herzlich begrüßen. Und zwar stehen wir heute in Hohelied 3 und lesen ab Vers 1. Ich möchte nochmals in Erinnerung rufen, wir stehen da in der zweiten Strophe. Die erste Strophe ist von Kapitel 1, Vers 1b bis 2, Vers 5. Es ist das Thema, die Freude der Liebe. Und dann kommt der Refrain in 2 Vers 7, dieser Schwur im Zusammenhang mit den Töchtern Jerusalems. Und dann kommt die zweite Strophe, 2 Vers 8 und folgende. Und wir haben letztes Mal 2 Vers 8 angeschaut. Es ist ein Zusammenhang bis zum Schluss des Kapitels, also 2 Vers 17. Und zwar, Salomo holt Sulamit ab, und zwar nach dem Winter. Und wir haben letztes Mal gesehen, der Winter ist in der Bibel ein Bild der Zeit der Gerichte, durch die der gläubige Überrest aus Israel nach der Entrückung hindurchgehen muss. Aber wenn dann der Herr Jesus wiederkommt über die Berge, wie wir dort gesehen haben, der Geliebte, springt über die Berge, hüpft über die Hügel. Der Herr Jesus wird kommen über verschiedene Gebirge hinweg, wie das prophetische Wort uns zeigt. Und schließlich wird er stehen auf dem Ölberg. Und da ruft er Sulamit auf, zu kommen. Und wir haben dann einen ganzen Gang gesehen durch das Jahr hindurch, gemäß der Ökologie in Israel. Aber jetzt in Kapitel 3 stehen wir immer noch in der zweiten Strophe. Aber es ist eine neue Szene. Wir müssen uns das so vorstellen, das ganze Hohelied besteht aus vielen aneinandergereihten Szenen. Manchmal nur so ganz kurze Aufnahmen. Und all diese kurzen Aufnahmen stellen gleichnishaft Dinge dar, wie der Überrest eben durch die schwierige Zeit der Gerichte hindurchgehen muss nach der Entrückung der Gemeinde und wie schließlich die große Befreiung kommt bei der Wiederkunft des Herrn Jesus. Aber all das kann direkt auch auf die Gemeinde übertragen werden, auf ähnliche Situationen für die Gemeinde. Und die Parallele dann eben zu dem Kommen des Geliebten in Kapitel 2, Vers 8, Stimme meines Geliebten, siehe da, kommt er. Für die Gemeinde ist da die Entsprechung die Entrückung. Und man mag sich noch erinnern, wir haben uns letztes Mal sehr ausführlich beschäftigt mit der Stimme des Herrn Jesus. Wenn er bei seinem zweiten Kommen erscheinen wird, haben wir gelesen aus Joel 3 und Amos 1, er wird brüllen aus Zion. Wie ein Löwe und wird die Macht als König der Könige in Anspruch nehmen. Aber in Verbindung mit der Entrückung spielt die Stimme des Herrn Jesus auch eine riesige Rolle. Ja, der gebietende Zuruf, können wir das kurz aufschlagen, in 1. Thessalonicher 4. Und zwar wird die Entrückung der Gemeinde beschrieben ab 1. Thessalonicher 4, Vers 13 bis 18. Und da heißt es, wenn er dann vom Himmel herabkommt, darf ich bitten, vorzulesen ab Vers 16.
Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein.
Jawohl. Also hier wird gesagt, wenn der Herr Jesus kommt, und zwar er selbst kommt und wird die Brautgemeinde abholen, Vers 16, denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf herniederkommen. Aber da wird betont, er wird kommen mit gebietendem Zuruf. Und das bedeutet mit militärischer Autorität. Dieser Ausdruck gebietender Zuruf ist ein Ausdruck aus dem Militärwesen. Der Ruf eines Offiziers, der befehlende Ruf eines Offiziers. Und wir haben gesehen, beim zweiten Kommen des Herrn Jesus wird das verglichen mit dem Brüllen eines Löwen. Er wird brüllen und Sha'ak im Hebräischen meint das Brüllen eines Löwen. Er wird brüllen, aber hier wird dieser gebietende Zuruf nicht verglichen mit einem irdischen General, sondern mit dem stärksten Vergleich, den es in der Schöpfung gibt, nämlich die himmlischen Heerscharen, die Engel, sind viel mächtiger als die Armeen der Menschen, auch mit Atombomben. Sie sind viel mächtiger und die obersten Befehlshaber sind die Erzengel, von denen Michael einer ist. Und nun, dieser gebietende Ruf des Herrn Jesus wird eben hier nicht verglichen mit einem Löwen, sondern mit der Stimme eines Erzengels. Das ist der stärkste Vergleich in dieser Schöpfung. Und warum ist dieser Ruf so wichtig? Nicht wahr? Hohelied 2, Vers 8, in der Elberfelder übersetzt, horch, mein Geliebter. Aber die Fußnote sagt wörtlich, Stimme meines Geliebten. Wie das israelische Volkslied, Kol Dodi, Stimme meines Geliebten. Und diese Stimme wird der Herr Jesus benutzen, wozu?
Um die Toten
aufzuwecken. Ja, um die Toten aufzuerwecken, wird er diese Stimme verwenden. Und zwar in der gleichen Art wie damals bei Lazarus, wenn wir kurz aufschlagen, Johannes 11. Vers 43. Liest du, Edmund?
Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt, und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden.
Vielen Dank. Also, interessant, nur relativ wenige Male in den Evangelien heißt es, dass der Herr Jesus nicht spricht oder sagt, sondern ruft. Und jedes Mal, wenn er ruft, hat das eine ganz besondere Bedeutung. Und hier heißt es nicht nur, dass er rief, sondern es wird gesagt, er rief mit lauter Stimme. Und das war der befehlende Ruf, einen Toten zum Leben zu erwecken. Und mit diesem gebietenden Zuruf wird der Herr Jesus rufen bei der Entrückung und dann werden alle Toten, die Gläubigen aus dem Alten Testament und alle Gläubigen aus der Zeit der Gemeinde, neutestamentliche Zeit, auferweckt werden. So mächtig, so gewaltig ist seine Stimme, wenn er kommt. Und daran können wir denken im Blick an die Gemeinde, wenn es in Hohelied 2, Vers 8 heißt, Stimme meines Geliebten, siehe da, kommt er, springend über die Berge, hüpfend über die Hügel. Und er ruft dann die Braut auf, zu kommen. Vers 10, mein Geliebter hob an und sprach zu mir, mache dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm, der Winter ist vorüber. Also, so wird der Jesus, wenn er kommt, auf dem Ölberg den Überrest rufen, haben wir letztes Mal gesehen, den Überrest in Jerusalem, der herausgerufen wird in das Tal, das dann neu entstandene Tal im Ölberg hinausrufen und die Gemeinde wird da so heimrufen in die himmlische Herrlichkeit. Aber jetzt, heute, kommen wir zu einer anderen Szene, immer noch in der zweiten Strophe, immer noch das Thema, die Sehnsucht der Liebe. Und zwar die Sehnsucht Sulamits. Jetzt lesen wir Kapitel 3, 1 bis 5.
Auf meinem Lager zur Nachtzeit suchte ich ihn, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Aufstehen will ich denn, will die Stadt durchstreifen, die Straßen und die Plätze, will ihn suchen, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Es fanden mich die Wächter, die die Stadt durchstreifen. Habt ihr ihn gesehen, den meine Seele liebt? Kaum war ich an ihnen vorüber, da fand ich ihn, den meine Seele liebt. Ich ergriff ihn und ließ ihn nicht mehr los, bis ich ihn ins Haus meiner Mutter gebracht hatte und in das Gemach derer, die mit mir schwanger war.
Danke. Ja, dann noch den Refrain.
Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hirschkühen des Feldes, weckt nicht, stört nicht auf die Liebe, bevor es ihr selber gefällt.
Danke. Also wie gesagt, das Hohelied besteht aus einzelnen Episoden, Szenen. Und man kann also nicht eine zusammenhängende Geschichte daraus ableiten, sondern es sind kurze Geschichten aneinander gereiht. Aber es ist wichtig, bei jeder Szene sich zuerst mal ganz wörtlich zu überlegen, was geschieht da? Was steht da? Und erst in einer weiteren Überlegung dann bedenken, was das jetzt bedeutet, prophetisch für den Überrest Israels und was bedeutet es für die Gemeinde. Also es beginnt in Vers 1, auf meinem Lager in den Nächten suchte ihn und fand ihn nicht. Das heißt, Sulamith war zu Hause, alleine. Und der junge Ehemann war abwesend. Und man könnte denken, war das eine ganz bestimmte Nacht und er ist irgendwann nachts aufgestanden, sie hat das nicht gemerkt und er ist weg. Nein, denn es heißt hier, auf meinem Lager in den Nächten suchte ich, den meine Seele liebt. Also Salomo war für einige Tage weggegangen. Aber immer nachts im Ehebett, wenn sie irgendwie erwacht, sie sehnt sich nach ihm, sucht ihn und er ist gar nicht da. Und ich habe einen Bekannten, einen Kunstmaler aus Paris, der hat mir einmal gesagt, seit sie verheiratet seien, und die waren schon einige Jahrzehnte verheiratet, war ich noch nie eine einzige Nacht abwesend. Wir waren immer zusammen, meine Frau und ich. So konnte ich mich dann schon gar nicht rühmen. Also wirklich einzigartig, ich habe das noch nie von jemandem anderem gehört. Ja, das ist natürlich schon etwas ganz Spezielles und das war wirklich ein gutes Ehepaar. Und die liebten sich und da merkte man, das ist Harmonie, das merkt man ja oft ganz schnell. Aber es gibt doch manchmal Gründe, warum ein Mann eben einige Tage aus beruflichen Gründen zum Beispiel abwesend sein muss. Also er war abwesend, aber sie sehnt sich nach ihm. Und sie findet ihn natürlich nicht. Und schließlich sagt sie sich, ich gehe in die Stadt, ich suche ihn. Sie geht in die Stadt und dann kommen da die Wächter. Das waren die Polizisten von damals. Und es war damals in der israelischen Gesellschaft eigentlich eine Unmöglichkeit, dass eine Frau nachts alleine in der Stadt herumgeht, weil es eben ein Risiko war. Nicht nur heute, auch damals. Und darum sind die Wächter auf den Stadtmauern sofort aufmerksam geworden. Da ist nicht eine Gefahr von außen, aber da ist jemand in Gefahr. Und darum sind sie sofort zu ihr gegangen. Und sie fragt, wo ist mein Geliebter? Die wissen es auch nicht. Aber dann geht also da in die Stadt allein und schließlich sagt der Text in Vers 4, kaum war ich an ihnen vorüber, da fand ich, den meine Seele liebt. Ich ergriff ihn und ließ ihn nicht, bis ich ihn gebracht hatte in das Haus meiner Mutter und in das Gemach meiner Gebärerin. Also, plötzlich entdeckt sie ihn, in der Stadt und dann lässt sie ihn nicht mehr los. Also da kann man nachvollziehen, warum wir diesen zweiten Strophe den Titel gegeben haben, die Sehnsucht der Liebe. Ja, aber es war ja auch Sehnsucht von ihm, wenn er über die Hügel springend kam, in Kapitel 2, Vers 8, also in der ersten Szene dieser Strophe, und sie abholt nach dem Winter und jetzt gehen sie in die Natur des Frühlings und dann des Sommers und so weiter. Jetzt müssen wir fragen, was das in der Übertragung bedeutet. Und da gibt es eine ganz wunderschöne Stelle. Wenn wir zurückgehen zu diesen Nächten. In Jesaja 26. Danke, das ist ein Schreibfehler. 26, Vers 8. Liest du, Edmund?
Selbst auf dem Pfad deiner Gerichte, Herr, haben wir auf dich gewartet. Nach deinem Namen und nach deinem Lobpreis ging das Verlangen der Seele. Mit meiner Seele verlangte ich nach dir in der Nacht. Ja, mit meinem Geist in meinem Innern suchte ich dich. Denn wenn deine Gerichte die Erde treffen, lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit.
Und noch etwas von Vers 10, bitte dazu.
Wird dem Gottlosen Gnade zuteil, lernt er nicht Gerechtigkeit. Im Land der Geradheit handelt er Unrecht und sieht nicht die Hoheit des Herrn.
Danke. Also, heute leben wir in der Zeit der Gnade. Die vergangenen 2000 Jahre, das ist Gnadenzeit. Wie 2. Korinther 6 sagt, die wohlangenehme Zeit. Oder der Herr Jesus in seiner Predigt in Lukas 4 in der Synagoge von Nazareth sagt, dass jetzt das Jahr der Annehmung gekommen ist. Aber nach der Entrückung werden die Gerichte der Offenbarung, beschrieben in Offenbarung 6 und folgende, werden in Erfüllung gehen. Dann wird das geschehen, was hier in Vers 9b steht, denn wenn deine Gerichte die Erde treffen, so lernen Gerechtigkeit die Bewohner des Erdkreises. Und es wird gleich erklärt, das Problem der Gnadenzeit heute ist das, wird dem Gesetzlosen Gnade erzeigt, so lernt er nicht Gerechtigkeit. Die Menschen, viele in unserer Gesellschaft denken, mir geht es gut, warum soll ich mich bekehren? Es geht ihnen so gut, dabei müssten sie gerade sich bekehren, weil die Gnade Gottes so wunderbar ist. Aber die Bibel sagt, wird dem Gesetzlosen Gnade erzeigt, so lernt er nicht Gerechtigkeit. Aber die Zeit wird kommen, wo Gott seine Gerechtigkeit zeigen wird. Aber durch diese Epoche wird der gläubige Überrest hindurchgehen. Und jetzt sehen wir die tiefsten Gefühle dieses Überrestes, beschrieben in Vers 8. Ja, wir haben dich, Herr, erwartet auf dem Pfad deiner Gerichte. Sie erleben diese Gerichte, die über die Erde hereingebrochen sind und sagen, nach deinem Namen und nach deinem Gedächtnis, mit Gedächtnis ist ganz speziell gemeint der Name Jahwe. Das ist Gottes Gedächtnis gemäß 2. Mose 3, Vers 15. Nach deinem Gedächtnis ging das Verlangen der Seele. Und jetzt sehen wir die Parallele zu Hohelied 3, Vers 1. Mit meiner Seele verlangte ich nach dir in der Nacht. Ja, mit meinem Geist, in meinem Innern suchte ich dich eifrig. Also, so sehen wir wirklich die schöne prophetische Bedeutung mit Jesaja 26, 8 bis 9. Und dann haben wir gesehen, Sulamit geht in die Stadt auf die Suche. Und jetzt können wir auch eine Übertragung machen auf uns. Gibt es nicht in unserem Leben Situationen, wo wir den Eindruck haben, wo ist der Herr? Er ist weit weg. Wir sehen uns nach ihm und seiner Nähe, aber wir haben den Eindruck, der Herr ist gar nicht da. Er ist abwesend. Und solche Zeiten sind nötig, weil das unsere Herzen formt und auch mehr auf den Herrn ausrichtet. Wenn wir nie solche Zeiten hätten, dann würden wir uns eben einfach so daran gewöhnen. Ja, der Herr ist da und es geht einfach alles rund. Aber gerade, weil wir solche Zeiten, eben Nächte erleben von Dunkelheit und den Eindruck haben, wo ist der Herr? Und ihn suchen. So wird diese Sehnsucht unserer Seele eben vertieft und verstärkt. Aber dann dürfen wir immer wieder die Erfahrung machen, wenn wir den Herrn wirklich so von ganzem Herzen suchen, dann genauso wie das in Jeremia verheißen ist, ganz grundsätzlich, wenn ihr mich sucht von ganzem Herzen, können wir das aufschlagen. Das ist Jeremia 29. Genau, ich habe das schon gehört. Also, liest du des Zusammenhangs wegen von Vers 11, Edmund.
Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr.
Das ist eine grundsätzliche Verheißung für Ungläubige und auch für Gläubige. Wenn wir den Herrn mit ganzem Herzen suchen, dann wird er sich finden lassen. Und das sehen wir eben in dieser ganz kurzen Szene. Und schließlich, sie findet ihn. Aber dann fasst sie ihn noch viel stärker als normal. Und so ist es eben auch, darum erlaubt der Herr solche Zeiten, wo wir irgendwie das Gefühl haben, Herr, wo bist du? Und du bist so weit weg. Aber dann wird die Beziehung umso mehr verstärkt und vertieft. Und wir haben da eine wunderbare Parallele im Neuen Testament von einer Frau, die so den Herrn suchte und ganz verzweifelt war. An wen denke ich wohl? Die suchte aber nicht den Herrn. Sie wurde einfach zu ihm gebracht. Aber dann hat sie ihn und seine Gnade kennengelernt. Aber eine Frau, die wirklich... Ja, diese Sünderin in Lukas 7, die hat den Herrn so intensiv gesucht, ja. Und noch ein Beispiel, ja. Ja, die Frau, die blutflüssige Frau, die den Herrn angefasst hat, dort auch, aber noch eine stärkere Sehnsucht, Maria Magdalena, Johannes 20. Und zwar ist es ganz beeindruckend, wie sie dort am Grab ist, die zwei Männer, Johannes und Petrus, die waren zuvor beim Grab und die haben gesehen, die Situation, das Grab ist leer. Die haben gesehen, die Tücher liegen für sich, das Schweißtuch schön zusammengewickelt an einem Ort. Das sind Fakten, die den Verstand ansprechen. Denn wenn der Leib des Herrn gestohlen worden wäre von irgendwelchen Leuten, die hätten sich nicht noch die Mühe gegeben, das Schweißtuch schön zusammenzuwickeln. Da ist das Grab in aller Ruhe und Ordentlichkeit verlassen worden. Das sind Hinweise auf die Auferstehung. Sie sehen das und sie gehen dann. Aber Maria, für sie ändert das nichts. Sie ist am Grab und weint. Liest du, Edmund, Johannes 20, Vers 11.
Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte.
Jawohl, und dann fragen zwei Engel, die da erscheinen, in Vers 13, Frau, was weinst du? Und dann liest bitte die Antwort.
Sie spricht zu ihnen, weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben.
Jawohl. Ihr geht es um die Beziehung zum Herrn. Die Fakten berühren ihr Herz nicht. Die Männer sind aufgrund der Fakten zuerst mal nach Hause gegangen und haben sich das überlegt, was das zu sagen hat. Aber sie ist einfach so verzweifelt, sie weint und für sie ist das Problem, sie haben meinen Herrn weggenommen. Also wirklich wie die Sulamit, einfach nur diese Sehnsucht, wo ist er? Und sie findet ihn nicht. Und dann, Vers 14, liest du weiter.
Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus dastehen. Und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie, in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Lehrer. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena kommt und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen habe und er dies zu ihr gesagt habe.
Danke. Also, der Herr benutzt eines der wichtigsten Wörter aus dem gesamten Vokabular von Tausenden von Wörtern bei Maria. Das ist ihr Eigenname. Es ist ja so, sobald man den eigenen Namen irgendwo hört, ist ganz komisch, reagiert man. Andere Leute würden nicht reagieren, wenn sie Maria hören. Ja? Aber wir sind so eingerichtet, sprachlich, wenn unser eigener Name genannt wird, und dann merkt man, oh, da war aber jemand anders, der heißt gleich, und der wurde gerufen. Man reagiert sofort. Aber sobald sie die Stimme des Herrn hört, ihren Namen sagen, erkennt sie den Herrn. Da erkennt sie wirklich die Stimme des Herrn. So wie Jesaja 43, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und da sagt der Herr, fürchte dich nicht, in Jesaja 43. Ja, und dann nennt sie ihn sofort Rabuni, Lehrer, und der Herr sagt zu ihr, rühre mich nicht an. Warum soll sie diesen Befehl erfüllen? Rühre mich nicht an.
Da war ja noch nicht aufgefahren. Ja.
Ja, aber warum nicht anrühren? Ein Abschnitt später, einen Sonntag danach, Thomas wird sogar aufgefordert, er dürfe mit seiner Hand in die Wunden des Herrn hineingehen und berühren. Warum sagte er ihr, rühre mich nicht an?
Ja, dort hatte er den verherrlichten Körper und hier noch nicht.
Ja, aber da ist er ja auch schon auferstanden, am ersten Tag der Woche in Johannes 20. Also da hatte er ja auch schon den verherrlichten Körper, oder? Ja, sie wollte ihn in der Beziehung, wie sie ihn schon vorher hatte, nämlich ihn haben. Also sie hat genau das gemacht, was Sulamit machte. Da ergriff ich ihn und ließ ihn nicht mehr los. Ja? Und es ist eben so, die Befehlsform hier im Griechischen ist ganz speziell. Und die findet man nur selten. Das ist eine Befehlsform im Perfekt. Normalerweise sind Befehlsformen im Griechischen im sogenannten Präsens, das bedeutet sowieso nicht genau das gleiche wie auf Deutsch, und im Aorist, das gibt es im Deutschen auch gar nicht. Aber nur um zu sagen, das sind so die normalen Formen, und wenn die Befehlsform perfekt, das gibt es auch nicht auf Deutsch, vorkommt, dann bedeutet das, wenn es verneint ist, stopp, hör auf das zu machen, was du machst. Also sie hat ihn ergriffen und wollte ihn nicht mehr loslassen. Und der Herr sagt, stopp. Also, man müsste genauer übersetzen, rühre mich nicht länger an. Denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Der Herr wollte ihr eben klar machen, eben jetzt gibt es nicht mehr diese Beziehung wie bisher, wo der Herr immer da ist. Sondern er muss weggehen in den Himmel und sie soll jetzt loslassen. Das ist der Sinn. Also sie durfte ihn schon berühren. Den Auferstehungskörper durfte man berühren. Aber Und das war ein wirklicher Körper aus Fleisch und Knochen, wie Lukas 24 sagt. Aber sie sollte nicht denken, dass er da bleibt, und sie sollte ihn eben wieder loslassen. Und der Herr sagt, und die Beziehung, die ich zu den Gläubigen heute habe, ist die, dass wir jetzt eine Familie sind. Gott, mein Vater, ist euer Gott und mein Vater ist euer Vater. Das ist die Beziehung der Söhne und Töchter Gottes, die wir in Galater 4 beschrieben werden, wie in Galater 4 beschrieben wird, die eben Abba, Vater sagen können. Jetzt eine gleiche Beziehung zum Vater haben dürfen, wie der Herr Jesus das hatte. Und auch hier ist eine Parallele, und zwar in Hohelied 3 bringt sie ihn dann in das Haus ihrer Mutter. Das ist erstaunlich, ja? Und dieses Thema wird noch mehr uns beschäftigen im Hohen Lied. Was bedeutet das, dass sie ihren Geliebten in das Gemach ihrer Mutter bringt? Wer ist die Mutter Israels, die immer wieder in der Prophetie erwähnt wird? Eure Mutter. Ja, das ist einerseits Sarah, aber die Nation Israel wird auch Mutter genannt. Und zwar können wir das nachlesen in Jesaja 50. Vers 1. Da spricht Gott Israel an. Liest du, Edmund?
So spricht der Herr. Wo ist denn der Scheidebrief eurer Mutter, mit dem ich sie entlassen hätte? Oder wer ist es von meinen Gläubigen, dem ich euch verkauft hätte? Siehe, eure Sünden wegen seid ihr verkauft und wegen eurer Verbrechen ist eure Mutter entlassen.
Jawohl. Also das alte Israel von früher, das ist die Mutter der späteren Israeliten. Das alte Israel ist die Mutter des zukünftigen gläubigen Überrestes. Und der gläubige Überrest wird etwas ganz Besonderes sein. Paulus sagt in Römer 11, Vers 25, dass in der Zukunft ganz Israel gerettet werden wird. Ein Israel, das nur aus wahren Gläubigen besteht, wiedergeboren. Und wie ist das möglich? Denn in Römer 9 steht, wäre die Zahl der Kinder Israel wie der Sand am Meer. Nur ein Überrest wird errettet werden. Also Römer 9 sagt, nur ein Überrest. Und Römer 11 sagt, ganz Israel wird errettet werden. Und das ist eine ganz Prinzip einfache mathematische Aufgabe. In der großen Drangsalszeit wird es so schrecklich sein, dass 2/3 der Bevölkerung von Israel im Land, gemäß Sacharja 13, Vers 8, umkommen wird. Und der Drittel, der überlebt, in dieser Nacht der Gerichte, der wird sich im Land bekehren. Und Gott wird diesen Überrest als sein Volk anerkennen. Darum steht dann in Sacharja 13, nach dem Vers 8, in Vers 9, und Gott wird zu ihnen sagen, ihr seid mein Volk. Und sie werden zu ihm sagen, du bist unser Gott. Und so wird also der Jesus, wenn er wiederkommt, als der König über alle Könige, wird er an Israel in Empfang nehmen, das nur aus wahren Gläubigen besteht. Aber die werden wissen, wer sind die Nachkommen von diesem alten Volk Israel. Es ist nicht ein vergeistigtes Israel, ja, sondern es sind die wirklichen Nachkommen dieser Mutter. Und es war ja so, als Gott Israel aus Ägypten holte, da war das eine ganz wunderbare Zeit. Können wir das aufschlagen in Jeremia 2? Vers 2. Liest du, Edmund?
So spricht der Herr: Ich erinnere mich dir zugute an die Treue deiner Jugendzeit, an die Liebe deiner Brautzeit, wie du hinter mir hergingst in der Wüste im unbesäten Land. Israel war heilig dem Herrn, der Erstling seiner Ernte. Alle, die davon essen wollten, machten sich schuldig.
Danke, das reicht. Also hier wird zurückgeblendet in die Zeit, als Israel in der Wüste hinter dem Herrn nachging. Die Wolkensäule ging voraus, ja, nach dem Auszug aus Ägypten, und führte das Volk diese 3 Monate bis in den 3. Monat, wo sie dann zum Sinai kamen, 2. Mose 19. Und diese Zeit wird hier beschrieben als Brautstand. Israel war nach dem Auszug aus Ägypten verlobt, und dann kam der Bundesschluss am Sinai. Und dieser Bund war ein Ehebund mit Israel. Und das wird uns gesagt in Jeremia 31, da haben wir auch kürzlich davon gesprochen. Gott spricht vom neuen Bund, den er mit Israel schließen wird in der Zukunft. Aber dieser Bund würde nicht mehr sein wie der frühere Bund vom Sinai. Anders. Und er sagt, Israel ist nicht in diesem Bund geblieben damals. Und er sagt, ich hatte mich mit ihnen vermählt. Also ist klar, der Bund am Sinai, das war ein Ehebund mit Israel. Aber das Schreckliche, was geschehen ist in der weiteren Zeit, Israel hat Ehebruch begangen. Und ganz besonders die ersten 2 der 10 Gebote gebrochen. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir und keine Bilder anbeten. Aber Israel hat sich so schwer verschuldet, und das wird im Buch Hosea ausführlich behandelt. Und da wird diese Mutter auch erwähnt, die Hurerei begangen hat. Das heißt, die Ehe gebrochen hat. Und in Hosea sagt Gott, dass er eben nun Israel ihren Weg gehen lässt. Und in Jesaja haben wir gelesen, dass Gott ihr einen Scheidebrief gegeben hat. Ganz entsprechend der Stelle im Gesetz, 5. Mose 24, wenn an einer Frau etwas Schamwürdiges gefunden wird, und damit ist eben nicht gemeint, wenn sie das Essen verbrennt, sondern wenn sie Ehebruch begeht, dann besteht die Möglichkeit, dass sie entlassen werden kann mit einem Scheidebrief. Und das hat Gott gemacht mit Israel. Und da kam es zur Scheidung. Das ist eine traurige Geschichte, diese Mutter. Aber der Überrest wird zum Glauben kommen, und da wird Folgendes geschehen. Gott heiratet Israel noch einmal. Die gleiche Frau. Und das ist auch das Thema im Buch Hosea, wie eben Hosea, der eine Frau hatte, die ihm untreu geworden war, dass er da eine Wiederherstellung macht und diese Ehebeziehung wieder ganz erneuert werden sollte. Und das wird Gott mit Israel machen, aber der gläubige Überrest wird wissen, wir sind nicht einfach jetzt etwas anderes und etwas Wunderbares aus uns heraus, sondern wir müssen uns bekehren, und wir sind die Nachkommen dieser Mutter, die Gott untreu geworden war. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und darum, nämlich wenn der Herr Jesus wiederkommt auf dem Ölberg, dann wird sich ja Sacharja 12, Vers 10 erfüllen. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und dann wird das ganze Land über ihn wehklagen. Und was werden die dann wehklagen? Die werden genau die Worte von Jesaja 53 beten. Und darum ist das von den Propheten so aufgeschrieben worden, in Vergangenheitsform, damit der Überrest diese Worte genau so beten kann. Können wir das kurz aufschlagen? Jesaja 53, Vers 2b. Er hatte keine Gestalt.
Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden.
Danke, das reicht, um das zu zeigen. Sie machen sich eins mit den Generationen früher. Die sagen nicht, was haben die damals gemacht? Wir sehen das ganz anders. Sondern sie machen sich eins mit dem Volk Gottes von früher und sagen, wir, als wir ihn gesehen haben, da hat er kein Ansehen. Wir haben unsere Hände vor das Gesicht getan, wollten ihn nicht sehen. Als wir ihn sahen, da hat er kein Ansehen, dass wir seine begehrt hätten. Und das entspricht im Hohen Lied dieser seltsamen Handlung, dass sie ihn ergreift und in das Haus ihrer Gebärerin bringt. Aber wir werden später beim Betrachten des Hohen Liedes noch auf diese Mutter weiter zurückkommen. Dann wird diese Strophe 2 abgeschlossen mit dem Refrain, den wir gut kennen, wieder bei den Gazellen, bei den Dorkos-Gazellen und bei den Hirschkühen des mesopotamischen Hirsches werden die Mädchen von, oder die jungen Frauen von Jerusalem eben gewarnt, sie sollen ja nicht bei den jüngeren Leuten etwas aufwecken, was eben noch nicht aufgeweckt werden sollte. Das haben wir alles letztes Mal und schon davor behandelt, möchte nicht ständig das Gleiche wiederholen. Aber was ich noch nie gesagt habe, ist, wie können die Töchter Jerusalems, wie können Frauen heute überhaupt etwas beitragen am Aufwecken? Ich meine, jetzt ganz abgesehen von diesen neuen Programmen von Sexualisierung im Kindergarten und in der Schule, wenn wir damit schon gar nichts damit zu tun haben. Aber wie kann das sein? Wie verhalten sich junge Frauen, dass eben da etwas bei Jüngeren geweckt werden könnte, was gar nicht wach werden sollte? Und wir haben eine Antwort im Buch der Sprüche. Können wir das kurz aufschlagen? Also ein bisschen davor. Sprüche 6. Und zwar spricht Salomo einen seiner Söhne an und belehrt ihn über die Gefahren von Untreue und sexueller Unreinheit. Und er legt ihm dann etwas ganz Spezielles ans Herz. Liest du, ich meine Kapitel 5, Vers 15.
Trinke Wasser aus deiner eigenen Zisterne und was aus deinem Brunnen quillt. Sollen nach draußen verströmen deine Quellen auf die Plätze der Wasserbäche, die Wasserbäche. Dir allein sollen sie gehören, doch keinem Fremden neben dir. Deine Quelle sei gesegnet, erfreue dich an der Frau deiner Jugend, die liebliche Hirschkuh und anmutige Gemse. Ihre Brüste sollen dich berauschen jederzeit, in ihrer Liebe sollst du taumeln immerdar. Warum solltest du, mein Sohn, an einer Fremden taumeln und den Busen einer anderen umarmen?
Danke, bis dahin. Also, was bedeutet das? Trinke Wasser aus deiner Zisterne, aus deiner Zisterne. Fließendes, aus deinem Brunnen. Dort ist die Betonung. Und dann auch Vers 18, deine Quelle sei gesegnet. Das ist eine Beschreibung der Ehefrau des Sohnes von Salomo. Und zwar werden wir Später, wenn wir im Hohenlied zu Kapitel 4 kommen, sehen, dass Sulamit verglichen wird mit einem Garten, und zwar mit einem verschlossenen Garten. Können wir Sprüche offen lassen und Hohelied 4, Vers 12 dazu öffnen.
Ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut, ein verschlossener Born, eine versiegelte Quelle. Was dir entsprost, ist ein Lustgarten von Granatapfelbäumen samt köstlichen Früchten, Hennasträuchern samt Narden.
Und so weiter, ja. Und dann auch noch Vers 15 wird nochmals gesagt.
Eine Gartenquelle bist du, ein Brunnen mit fließendem Wasser und Wasser, das vom Libanon strömt.
Jawohl. Also ganz klar wird die Ehefrau verglichen mit einem Garten, und zwar mit einem verschlossenen Garten, in den niemand hineingehen darf. Und in diesem Garten gibt es eine Quelle. Und das ist eine verschlossene Quelle, eine versiegelte Quelle, die nur bestimmt ist, von dieser Quelle darf nur einer trinken, das ist Salomo. Und in diesem Garten gibt es auch ganz unterschiedliche Gerüche, und die sind nur für den bestimmt, der dem dieser Garten gehört, niemand anderem. Und jetzt sagt Salomo selbst in Sprüche 5, dieses Wasser, das gehört nur dir, mein Sohn, das Wasser deiner Frau. Trink Wasser aus deiner Zisterne, fließendes aus deinem Brunnen. Und dann Vers 16, je nach Bibelübersetzung ist das nicht ganz ideal übersetzt. Korrekt wäre hier eine Frage. Vers 16 muss man so übersetzen. Sollen nach außen sich ergießen deine Quellen, deine Wasserbäche auf die Straßen? Und es ist eine, sagen wir, eine rhetorische Frage. Also eine Frage, die man sofort mit Nein beantworten muss. Natürlich nicht. Dieses Wasser, das darf nicht auf die Straße hinausfließen, sondern es ist nur bestimmt für den, dem der Garten gehört. Und darum sagt dann Salomo weiter in Vers 18, deine Quelle sei gesegnet. Und erfreue dich an der Frau deiner Jugend und an keiner anderen Frau. Also hier wird klar, dass Ja bei der Hochzeit bedeutet ein Nein zu allen anderen. Und dann wird er sehr deutlich, er vergleicht die Ehefrau mit einer lieblichen Hindin. Da haben wir nochmals diese Hirschkuh. Ist einfach lieblich. Jedes Detail an diesem Tier. Und das drückt dieses Liebliche der Ehefrau aus und wird dann noch verglichen mit einer anmutigen Gemse. Das sind diese Steinböcke, wie man sie besonders kennt von Engedi her. Auch so liebliche Tiere. Das Wort Jael. Das ist, bedeutet diese Gemse, hier in der weiblichen Form, Ja'ala, die anmutige Gemse. Und dann wird die Sexualität in der Ehe erwähnt, die eben auch im Hohenlied immer wieder in eben schöner und eben nicht beschmutzter, sondern reiner Sprache beschrieben wird. Und darum sagt er, ihre Brüste mögen dich berauschen, zu aller Zeit taumel stets in ihrer Liebe. Und dann die Frage, warum, wie kannst du auf die Idee kommen, dass eine andere in Frage kommen könnte? An einer anderen, einer Fremden zu taumeln. Und jetzt wird klar, Vers 16, das ist der langen Rede kurzer Sinn. Wir sind davon ausgegangen, wie kann eben etwas aufgeweckt werden? Wenn die Sexualität, das heißt die sexuellen Reize, die Gott jeder Frau gegeben hat, wenn die eben der Öffentlichkeit irgendwie preisgegeben wird durch zu kurze Röcke, durch zu weite Ausschnitte und so weiter, dann lässt man dieses Wasser der Quelle auf die Straße für die Allgemeinheit. Und das ist ja, unsere ganze Mode ist dazu eingerichtet, dass eigentlich die Quellen auf die Straße hinaus fließen sollen. Und zwar ganz bewusst. Und wir wissen ganz konkret von Modeschöpfern, wie pervers die leben und denken, und das sind ihre Absichten. Und die konzipieren die Mode so. Und zwar jedes Jahr wieder neu. Da wird wieder eine neue Zone besonders hervorgehoben. Das kann zum Beispiel sein, die Bauchzone war mal eine Zeit, aber mit der Zeit gewöhnen sich dann die Leute wieder und dann wird eine andere Zone herausgeholt durch einen bestimmten Schnitt. Und das ist nichts anderes als nach außen ergießen lassen die Quellen, die Wasserbäche auf die Straße. Und er sagt, dir allein. Und eben die Kinder, die nehmen auch wahr, wie die Erwachsenen herumgehen und beginnen diese Dinge auch zu kopieren. Und da können Dinge geweckt werden, die nie geweckt werden dürften. Und darum auch hier wieder in Hohelied dieser Refrain, ich beschwöre euch, also ich stelle euch unter Schwur vor Gott, Töchter Jerusalems. Ihr müsst das schwören vor Gott, dass ihr da wirklich so aufpasst, dass ihr keinen Lärm macht bei den Gazellen, bei den Hirschen des Feldes, dass ihr nicht weckt noch aufweckt die Liebe, bis es ihr gefällt. Und das führt uns dann zur neuen Strophe in 3, Vers 6. Liest du noch einmal, Edmund, Vers 6.
Wer ist sie, die da heraufkommt aus der Wüste, Rauchsäulen gleich, umduftet von Myrrhe und Weihrauch, von allerlei Gewürzpulver des Händlers? Siehe da die Sänfte Salomos. 60 Helden sind rings um sie her von den Helden Israels. Sie alle sind Schwertträger, geübt im Kampf. Jeder hat sein Schwert an seiner Hüfte gegen den Schrecken zur Nachtzeit. Einen Tragsessel machte sich der König Salomo aus Hölzern des Libanon. Seine Füße machte er aus Silber, seine Lehne aus Gold, seinen Sitz aus rotem Purpur. Das Innere ist ausgelegt mit Ebenholz. Ihr Töchter Jerusalems, kommt heraus und betrachtet doch, ihr Töchter Zions, den König Salomo in der Krone, mit der ihn seine Mutter gekrönt hat, am Tag seiner Hochzeit und am Tag der Freude seines Herzens.
Danke. Sehr geheimnisvoll. Was ist jetzt da? Aber wieder, die Strophe beginnt damit, dass Sulamit kommt. Und das hatten wir schon bei der Strophe davor gesehen. Da wird zwar zuerst gesagt, der Geliebte kommt über die Berge, und dann sagt er aber, Kapitel 2, Vers 10, mach dich auf, meine Freundin, sie muss kommen. Und hier wieder, sie kommt da herauf aus der Wüste. Und jetzt schauen wir uns den Refrain zum dritten Mal an, wo er noch vorkommt. Das ist bekanntlich Kapitel 8, Vers 4. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems. Und dann, was steht in Vers 5? Liest du, Edmund?
Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hirschkühen des Feldes, weckt nicht, stört nicht auf die Liebe, bevor es ihr selber gefällt.
Jetzt Vers 8, Vers 5. Du hast den Refrain vorher gelesen, nicht wahr? Weil da ist der Refrain
ein bisschen kürzer,
Vers 8, Vers 5. 4. Und dann kommt aber gleich die letzte Strophe, 8, Vers 5. Da bitte lesen. Mit wer ist sie?
Wer ist sie, die da heraufkommt aus der Wüste, an ihren Geliebten gelehnt?
Ja, bis dahin. Merkt man die Parallele. Also bei Refrain 2, wer ist sie, die da heraufkommt von der Wüste her? Jetzt denkt man, kommt sie alleine? Aber hier in Kapitel 8, Vers 5 wird auch gesagt, wer ist sie, die da heraufkommt von der Wüste her, sich auf ihren Geliebten stützt? Also Salomo kommt auch. Beide kommen, ja? Und So ist es auch eben in Kapitel 3, Vers 6. Sie kommt von der Wüste her. Und Vers 7 sagt gleich, siehe da, Salomos eigenes Tragbett. Und in den weiteren Versen wird dieses Tragbett, diese Sänfte, beschrieben. Also, hier diese Szene beschreibt also das Kommen von Sulamit, sie wird zuerst genannt, und Salomo, wie sie von der Wüste herkommen in einer Sänfte. Und zwar umgeben von 60 Soldaten. Jetzt sind wir wieder daran, uns Gedanken zu machen, zuerst wörtlich, was geschieht da eigentlich? Also beide kommen getragen in einer Sänfte aus der Wüste heraus, ins Land Israel und ins fruchtbare Land Israel. Und da sind 60 Elitesoldaten um die Sänfte her. Darum heißt es 60 Helden, nicht einfach Soldaten. 60 Helden rings um es her von den Helden Israels. Sie alle führen das Schwert, sind geübt im Kampf. Jeder hat sein Schwert an seiner Hüfte zum Schutz vor dem Schrecken in den Nächten. Und dann wird diese Sänfte in den weiteren Versen beschrieben, wie prächtig Salomons Sänfte ist. Und dann, wenn er kommt nach Jerusalem, aus der Wüste, kommt nach Jerusalem, darum werden dann die Mädchen von Jerusalem aufgerufen in Vers 11. Sulamit sagt das, kommt heraus, Töchter Zions, betrachtet den König Salomo in der Krone, mit der seine Mutter ihn gekrönt hat, am Tag seiner Vermählung und am Tag der Freude seines Herzens. Das ist quasi mal wörtlich, was da geschieht, diese Momentaufnahme. Und jetzt müssen wir uns fragen, was das genau bedeutet. Und übrigens, diese Sänfte ist zwar so grandios eingerichtet, wie wir gesehen haben, mit Gold, Silber, mit Zedernholz vom Libanon, mit Purpur. Aber zusätzlich wird da Myrrhe und Weihrauch angezündet, sodass das richtig aufsteigt wie eine Säule, eine Rauchsäule. Also wenn man sie jetzt damals gesehen hätte, von ganz weit, wie sie von der Wüste her kommen, diese 60 Elitesoldaten, die Sänfte, dann sieht man da eine Rauchsäule aufsteigen von diesen teuren Gewürzen, Myrrhe und Weihrauch, die da verbrannt werden. Und jetzt, was bedeutet das? Nun, zuerst müssen wir das prophetische Wort untersuchen zum Thema von der Wüste her. In Matthäus 24, Verse 15 bis 22, da sagt der Herr Jesus in der Endzeitrede, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung stehen seht, an heiligem Ort, damit ist gemeint, wenn der Antichrist nach der Entrückung der Gemeinde ein Götzenbild aufstellen wird auf dem Tempelplatz, dann wird das Signal sein für den gläubigen Überrest in Juda, um auf die Berge zu fliehen. Und der Jesus sagt, alsdann wird große Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist seit jeher und je wieder sein wird. Und der Überrest in Judäa wird dort aufgerufen, sie müssen auf die Berge fliehen. Aber in Jesaja 16 erfahren wir noch etwas ganz Wichtiges. Wenn die dann auf den Bergen des heutigen Westjordanlandes sind, sieht man hier auf der Karte Israels, das Bergland von Israel ist hauptsächlich im heutigen sogenannten besetzten Westjordanland. Ja? Und da werden sie auf die Berge fliehen, aber Jesaja 16 erklärt uns, wo sie dann weitergehen. Liest du, Edmund, Jesaja 16, Verse 3 bis 4.
Am hellen Mittag mache deinen Schatten der Nacht gleich. Verbirg die Vertriebenen, den Flüchtling verrate nicht. Lass die Vertriebenen Moabs sich bei dir als Fremde aufhalten. Sei ihnen ein Versteck vor dem Verwüster.
Ja, danke. Jetzt eine kleine Korrektur. Wie ich höre, hast du die Elberfelder, und zwar die von Brockhaus benutzt.
Ja.
Ja. Und die noch bessere Übersetzung, die Elberfelder nur sanft revidiert von CSV Hückeswagen, die hat das sehr schön und klar wiedergegeben in Vers 4. Lass meine Vertriebenen bei dir weilen, Moab. Also hier spricht Gott Moab an, dass Gottes Vertriebene, die er nennt meine Vertriebenen, eben die Flüchtlinge, die sollen bei Moab Schutz finden vor dem Verwüster. Und Gott sagt zu Moab, mache deinen Schatten der Nacht gleich am hellen Mittag. Also sie sollen einen Schatten über sie legen, dass alles dunkel wird. Dann weiter, verbirg die Vertriebenen. Also diese Flüchtlinge, die sollen bei ihnen versteckt werden. Den Flüchtling offenbare nicht. Niemandem soll etwas gesagt werden, dass da jüdische Flüchtlinge Unterschlupf finden. Und zwar sagt Gott, sei ein Schutz vor dem Verwüster. Und jetzt müssen wir ganz viele Stellen zusammen lesen, um das zu beweisen. Aber in 2 Minuten sollten wir am Ende sein. Aber ganz kurz, der Ausdruck der Verwüster ist wiederholt in der Prophetie, zum Beispiel auch in Jesaja 33, Vers 1, ein Name für den König des Nordens, der nach Daniel 11, 35 bis 40 Israel in der Endzeit, nämlich in der großen Drangsal, sobald der Antichrist das Götzenbild aufgestellt hat, wird Gott seine schützende Hand von Israel wegnehmen und der König des Nordens, eine Riesenarmee von Norden her, wird Israel überrennen, völlig überrennen. Aber der Überrest muss eben vorher noch fliehen auf die Berge und dann gehen sie hinüber nach Moab. Und jetzt zeige ich das hier auf der Karte. Moab ist in Jordanien das Gebiet jenseits des Toten Meeres. Und auch noch im Norden ein bisschen darüber hinaus. Und das sind, in Jordanien gibt es ja keine Kantone. Aber weiß jemand, wie Jordanien aufgebaut ist? Geografisch? Es gibt 12 Gouvernemente. Das sind also wie Kantone. Und hier auf der anderen Seite des Toten Meeres, das, was biblisch früher das Land Moab war, das sind die Gouvernemente Al-Balka, Madaba, wo die Stadt Madaba vorkommt, Al-Karak und Attafila. Das sind also 4 Kantone von insgesamt 12, kann man sagen, dort. Und dorthin muss der Überrest fliehen. Und er wird dort von Arabern versteckt werden. Und so, wie das eben in Offenbarung 12 gesagt wird, dort wird Israel als eine Frau vorgestellt, die in die Wüste fliehen muss für 3,5 Jahre. Könntest du, Edmund, noch lesen? Kapitel 12, Vers 13 bis 17.
Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die das männliche Kind geboren hatte.
Ja, das ist also Israel, die den Messias, das ist der männliche Sohn von Vers 5, hervorgebracht hat. Aber eben diese gleiche Frau, dieses gleiche Israel in der Zukunft, Vers 14, wird...
Und es wurden der Frau die 2 Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliege, an ihre Stätte, wo sie ernährt wird, eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit.
Das bedeutet 3,5 Jahre.
Fern vom Angesicht der Schlange. Und die Schlange warf aus ihrem Mund Wasser wie einen Strom hinter der Frau her, um sie mit dem Strom fortzureißen. Und die Erde half der Frau, und die Erde öffnete ihren Mund und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Mund warf. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen ihrer Nachkommenschaft, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben.
Jawohl. Also, Israel, diese Frau, in der Zukunft wird in die Wüste fliehen von Moab. Und dort wird sie 3,5 Jahre versorgt werden. Aber wir sehen, der Drache lässt dann ab und dann geht er, um Krieg zu führen mit den übrigen ihrer Nachkommenschaft, die die Gebote Gottes halten. Ja, gibt es noch andere? Ja, natürlich. Das haben wir letztes Mal eigentlich schon angedeutet. In Jerusalem wird ein Überrest zurückbleiben. Also nicht alle 144.000 werden nach Moab gehen, sondern ein Teil wird in Jerusalem bleiben, weil der Herr Jesus in Matthäus 24 nur sagt, die in Judäa sind, sollen auf die Berge fliehen. In Lukas 21, wo es geht um die Flucht der Judenchristen im Jahr 68 damals, dort sagt der Herr Jesus, dass die in Judäa und die in Jerusalem sind, die sollen fliehen. Aber in der Endzeit, obwohl so ähnlich, sagt er, nur die in Judäa sollen fliehen. Weil eben ein Überrest in Jerusalem zurückbleibt. Und wenn dann der Herr auf dem Ölberg erscheint und der Ölberg sich spaltet, wird dieser Überrest dann in das Tal hinausfliehen. Zacharja 14. Und so wird jetzt also klar, dieser Überrest wird dort versorgt. Araber werden diese Juden schützen, ganz ähnlich wie viele in europäischen Ländern damals im Zweiten Weltkrieg Juden versteckt haben. Vertriebene eben geheim gehalten haben. Und das wird sich so wiederholen. Müssen wir zum Schluss kommen. Aber nur, dass man eine gute Basis hat für nächstes Mal. Die werden also da hinübergehen, hier die NASA-Karte, in dieses Gebirge. Und hier zeige ich noch das Wadi Mujib. Das ist in der Bibel der Fluss Arnon. Ein ganz markant eingeschnittenes Tal. Wenn man in Israel steht, zum Beispiel in Engedi, kann man dieses Wadi sehr eindrücklich sehen, das ins Bergland eingeschnitten ist. Das ist das Wadi Mujib. Der Arnon in Moab. Da werden die Unterschlupf finden. Oder hier noch eine 180-Grad-Aufnahme. Und dann am Ende dieser 3,5 Jahre der großen Drangsal wird dieser Überrest aber aus der Wüste wieder ins Land zurückkehren. Und genau in dem Moment, wo der Herr Jesus kommen wird. Und zwar von Edom her. Das ist dann noch ein bisschen, wenn ich zurückgehe, hier, südlich vom Toten Meer. Immer noch in Jordanien. Dort ist das Land Edom. Dort wird der Herr Jesus eine Schlacht ausführen gegen Nationen, die dort versammelt sind. Und dann haben wir letztes Mal gelesen, Habakuk 3, Gott kommt von Teman her und der Heilige vom Gebirge Paran. Und so wird er zurückkehren, während der Überrest da am Boden zurückkehrt über das Nordende des Toten Meeres. Und zwar gehen sie durch das werden wir nächstes Mal dann anschauen, nur als Ausblick, werden sie durch das Tal Achor hinaufgehen nach Hosea 2. Und das ist das Wadi Kelt. Dieses Wadi, von dem aus der Herr Jesus seinen letzten Gang von Jericho hinauf machte nach Jerusalem. Und der Überrest wird durch dieses Wadi Kelt, das Gott in Hosea 2 nennt, ein Tor der Hoffnung. Und dann werden sie zurückkehren und sie werden in die letzten Kämpfe um Jerusalem im Tal der Entscheidung, sagt Joel 3, da sollen hinabgehen deine Helden. Und das ist dann der Zusammenhang mit den 60 Helden hier. Die Helden sollen ins Tal Kidron gehen und dort wird der König des Nordens versammelt sein bei seiner zweiten Belagerung von Jerusalem und der Herr Jesus wird über ihnen erscheinen. Und sie werden am Boden sein, so wie das in Zacharja 9 beschrieben, das können wir also dann nächstes Mal genauer noch anschauen. Und so kommt der Herr zusammen mit dem Überrest aus der Wüste zurück. Und der Herr kommt ja auf einer Wolke. Und dieser Begriff für die Wolke, das können wir dann auch noch anschauen, wird gebraucht für die Wolke der Herrlichkeit, als Israel aus Ägypten durch die Wüste ging. Und diese Rauchsäule und nachts Feuersäule, das ist der Zusammenhang mit dieser Säule von Myrrhe und Weihrauch, die aufsteigt von der Sänfte. Sie kommen beide, Salomo und Sulamit, aus der Wüste zurück ins Land, nach Jerusalem. Und dann sagt Sulamit: Ihr Töchter Jerusalems, kommt heraus, seht den König in seiner Krone. Der Herr Jesus wird sich in Jerusalem dann als der König offenbaren. Also wir haben da ein ganzes prophetisches Panorama. Aber jetzt müssen wir für heute Schluss machen.